Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM.
Aus Gerd Loschütz, Besichtigungen eines Unglücks. Gelesen von Stefan Ziegert. Zwei Tage vor Heiligabend, 12 Grad minus 0 Uhr 53. Die Stadt, die Dörfer in tiefem Schlaf, kein Mond, keine Sterne, der Himmel bedeckt, ein wenig Schnee. Dann der harte metallische Schlag, Eisen auf Eisen, das Kreischen der sich ineinander bohrenden Wagen, das Knirschen der sich stauchenden Bleche, das Krachen und Splittern zerberstenden Holzes, alles in eins. Mit einer solchen Gewalt, dass es im Umkreis von 10 Kilometern zu hören ist. In der Stadt, in den umliegenden Dörfern, Vorwerken, Gehöften. Die Leute schlafen und schrecken aus dem Schlaf hoch. Dann wieder Stille. Noch tiefere Stille. Der 21. Dezember 1939 ist ein Donnerstag. Schon vom frühen Morgen an herrscht auf dem Potsdamer Bahnhof in Berlin ein dichtes Gedränge, das bis in die späten Nachtstunden hinein anhält. Am 1. September haben die deutschen Truppen Polen überfallen. Das Land befindet sich im Krieg. Und das heißt, dass alle Züge, die nicht gebraucht werden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, für militärische Zwecke abgezogen wurden. Räder müssen rollen für den Sieg und fehlen jetzt. Die früher in den Wochen um Weihnachten herum eingesetzten Sonderzüge stehen nicht mehr zur Verfügung, während gleichzeitig mehr Leute unterwegs sind als in der Friedenszeit. Und so ist es, zumal die Fahrpläne auch noch zusammengestrichen wurden, kein Wunder, dass es immer wieder zu Verspätungen kommt. Am späten Abend verlassen zwei Züge den Bahnhof. Der Schnellzug D10 in Richtung Köln und der Schnellzug D180 in Richtung Neunkirchen. Und zwar im Abstand von einer halben Stunde. Der D10 fährt pünktlich um 23.15 Uhr ab und der D180 ebenfalls pünktlich um 23.45 Uhr. Aber keiner wird sein Ziel erreichen. Denn 68 Minuten danach, in der ersten Morgenstunde des 22. Dezember 1939, genau um 0.53 Uhr, kommt es 90 Kilometer weiter westlich, im Bahnhof von Genthin, zur größten Katastrophe, von der die deutsche Eisenbahn jemals betroffen wurde und die dennoch, für eine Weile zumindest, beinahe völlig aus dem Gedächtnis verschwunden war. Der D180 prallt mit voller Geschwindigkeit auf den D10. 196 Menschen sterben am Unfallort bzw. in den Tagen danach. Und Hunderte werden verletzt. Als ich ein Bild davon bekam, wie sich die Sache zugetragen hatte, sah ich das Haus vor mir, in dem das Mädchen, das Lisa damals war, mit ihrer Mutter lebte und nahm an, dass sie ebenfalls wach geworden ist. Ihr Zimmer lag nach hinten, zum Hühnerhof und den sich daran anschließenden Gärten. Sie wird aus dem Schlaf geschreckt und, ohne Licht einzuschalten, ans Fenster getreten sein. Wie in allen Wintern dort, an die ich mich erinnere, werden die Scheiben gefroren gewesen sein, ein Eisblumenfeld. Sie brachte den Mund ans Glas, hauchte dagegen, zog den Hemdsärmel über den Handballen und wischte darüber. Aber nichts. Nur der Umriss der Kirche, die mit ihrem breiten Turm hinter den Gärten gluckengleich zwischen den Bäumen hockte, weshalb sie, noch immer im Dunkeln, ins Treppenhaus tappte, barfuß über die kalten Fliesen hinüber zur Stube. Sie zog den Vorhang zurück, öffnete das Fenster, stieß den Laden auf, aber auch hier nichts, was den Lärm erklärt hätte. Nur die igloförmige Holzmiete, die ihr Vater, schon schwer krank, im Sommer aufgeschichtet hatte. Dahinter, jenseits der Wiese, der Saum des Kiefernwalds, durch den es zu den Feldern hinausging, ein dicker, wie mit einem schwarzen Marker gezogener Strich. Seltsamerweise sehe ich sie allein, nie mit ihrer Mutter, die nebenan schlief, in der angrenzenden Kammer, die so schmal war, dass die Ehebetten nicht nebeneinander hineinpassten, sondern wie angekoppelte Wagen hintereinander stehen mussten, mit den Längsseiten an der Wand. Auch sie muss wach geworden sein, blieb aber liegen. Warum? Weil sie nichts sah? Oder war das erst später, nach dem Krieg, als sie, wenn Lisa zur Arbeit ging, für mich sorgte? In dieser Zeit konnte sie nur noch hell und dunkel unterscheiden und blickte, wenn ein fremdes Geräusch an ihr Ohr drang, nicht auf, sondern unter sich. Als horchte sie in sich hinein und als sei dort in ihrem Inneren die Erklärung für das Gehörte zu finden. Lisa schloss das Fenster und da jetzt nur noch das Ticken der Wanduhr da war, das später neben ihrem Geigenspiel zum beherrschenden Geräusch dieses Zimmers für mich wurde, legte sie sich wieder hin, um erst am Morgen auf dem Weg zur Arbeit zu erfahren, was geschehen war. Auch in dieser Nacht, denke ich jetzt, stand der Notenständer neben dem Fenster, nicht in der Wohnstube, wie später, als wir allein dort wohnten, sondern in dem zum Hühnerhof hingelegenen Raum, der dann mein Zimmer wurde, während Lisa nach dem Tod ihrer Mutter nach vorn zog, in die vormals als Elternschlafzimmer genutzte Kammer. Was mich angeht, so hörte ich zum ersten Mal Mitte der 90er Jahre davon, nachdem ich für ein Reisemagazin einen Beitrag über die Straße der Romanik geschrieben hatte, in dem die Stadt notgedrungen nur eine untergeordnete Rolle spielte, erhielt ich Post von einem Herrn Weidenkopf, den ich nicht kannte. Er schrieb, der Text habe ihm gefallen und da er den biografischen Angaben entnehme, dass ich aus Gentin stammte, erlaube er sich, mich auf ein Ereignis hinzuweisen, das weitgehend in Vergessenheit geraten sei. Das große Zugunglück von 1939. Als ich die Blätter auseinanderfaltete, die in dem Umschlag steckten, sah ich, dass es sich um einen Aufsatz handelte, der zu Beginn der 80er in der Zeitschrift Der Eisenbahnfreund Erfurt erschienen war. 8 schon beinahe vergilbte Blätter, keine Kopien, sondern aus dem Heft herausgetrennte Originale. Die im Text abgedruckten Fotos zeigten ein Bild der Verwüstung. Der zweite Zug war mit einer solchen Wucht auf den ersten geprallt, dass sich die Wagen übereinander geschoben hatten. Ein Wagen ragte steil in die Luft, während sich ein anderer in die Erde zu bohren schien. Am Ende seines Briefes erwähnte Weidenkopf, dass er selbst aus Gentin stamme und in den 30ern das Realgymnasium in der großen Schulstraße besucht habe. Beim Lesen meines Namens sei ihm ein Mädchen eingefallen, das ein oder zwei Klassen unter ihm war, eine Lisa Wandersee, die nach der mittleren Reife abgegangen sei und eine Lehre in einem Kaufhaus begonnen habe. Darf ich fragen, ob Sie mit ihr verwandt sind und wenn, was aus ihr geworden ist? Ich bedankte mich für den Aufsatz, teilte ihm mit, dass Lisa Wandersee meine Mutter sei und in Berlin lebe. Worauf ich einen zweiten Brief erhielt, in dem er mir Grüße auftrug und schrieb, dass er sie als ein hochgewachsenes Mädchen in Erinnerung habe, das, wann immer er ihm auf der Straße begegnete, einen Geigenkasten dabei hatte. Es gingen noch ein paar Briefe zwischen uns hin und her. Mit der Zeit vergaß ich ihn und wenn ich doch einmal an ihn dachte, dann wie an einen längst Verstorbenen. Doch dann kam wieder ein Brief. Heute möchte ich Ihnen zwei Fotos schicken, die vor ein paar Wochen in Saalfeld entstanden sind. Das eine zeigte ein Gewirr von Gleisen, ein Bahngelände, auf dem alte Dampfloks abgestellt waren, eine Art Friedhof für Lokomotiven. Das andere ihn selbst, einen alten Herrn, er musste an die 90 sein, der einen Stock in der Hand hielt und mit allen Anzeichen des Triumphs auf eine Zahl deutete. 01531, erinnern Sie sich? Die Unglückslok hatte die Betriebsnummer 01158. Nach dem Unfall wurde sie repariert und war, wie ich herausfand, bis in die 70er hinein in Betrieb. Nach einer Generalüberholung 1964 hat sie eine neue Nummer erhalten, 01531. Voilà, ich stehe also vor jener Lok, die mich in jener Unglücksnacht aus dem Schlaf gerissen hat. Und dann folgte jenes, wie ich heute weiß, wohlberechtigte Postskriptum. Im Übrigen wurde sie später für den grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt, sodass nicht auszuschließen ist, dass dieselbe Lokomotive auch dem Zug vorgespannt war, der sie und ihre Frau Mutter von Gentin weggebracht hat. Nein, ausgeschlossen war es nicht, aber doch ziemlich unwahrscheinlich. Aber sind Zufälle das nicht immer? Ich holte den Artikel wieder hervor und tatsächlich, auf der letzten Seite stand, aus 01158 wurde 01531. Damit fing es an.
Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.